my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind für Sie Merle Flachsbart und Aline Kinzi.
Im ersten Beitrag geht es um die Einbindung von Flüchtlingskindern in den deutschsprachigen Unterricht. Im zweiten Beitrag hören Sie ein Interview mit Silke Amann, Pressereferentin der Landesgartenschau in Öhringen, über den Verlauf der Vorbereitung und das Programm. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Der Kölner Silvesterabend zeigt auch in Baden-Württemberg seine Auswirkungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, machte deutlich, dass es für straffällige Flüchtlinge keine Zukunft in Deutschland gebe. Als, Zitat, widerwärtig und unerträglich, Zitat Ende, bezeichnete Kretschmann die Tätlichkeiten in Köln. Man könne die Ereignisse nicht als kulturelles Missverständnis oder als Entgleisung abtun. Wer straffällig geworden sei, habe sein Bleiberecht verwirkt, stellte der Ministerpräsident fest. Seien gesetzliche Änderungen nötig, so werde sich die Landesregierung dem nicht verschließen. Im eigenen Einflussbereich will Kretschmann nun auch etwas verändern. Künftig sollen Flüchtlinge getrennt untergebracht werden, sofern deren unterschiedliche Herkunft Anlass zu Konflikten gibt. Bisher hatte Kretschmann eine Separierung nach Ethnien aus pädagogischen Gründen abgelehnt. Jetzt sollen auch alleinreisende Männer strikt von alleinstehenden Frauen getrennt werden. Außerdem versprach der Ministerpräsident eine, Zitat, flächendeckende Videoüberwachung der Flüchtlingsheime. Das diene auch dem Schutz der Asylbewerber vor rechtsextremistischen Straftätern. Eine Generalrevision der Flüchtlingspolitik solle es aber nicht geben. Auf Nachfrage, ob die Grenzen weiterhin offen bleiben sollten, antwortete Kretschmann, dass Flüchtlinge mit Bleiberecht auch weiterhin Schutz erhielten. Flüchtlinge ohne Bleiberecht würden zurückgeführt.
Schwäbisch Hall. Knapp 3 Monate nach Einführung der Klimaschutzkampagne Für ein gutes Klima Schwäbisch Hall zeigt sich Stefano Rossi, Klimaschutzbeauftragter der Stadt, zufrieden. Seit Aktionsstart werden alte Handys in Kooperation mit den evangelischen Kirchengemeinden für einen guten Zweck gesammelt. Laut Rossi seien seitdem insgesamt 3 mit alten Handys befüllte Kartons zusammengekommen. Die gesammelten Mobiltelefone werden in Kooperation mit dem Zentrum für entwicklungsbezogene Bildung der Evangelischen Landeskirche, Projektträger der Handyaktion, recycelt. Mit dem Erlös sollen Projekte zur Aufklärung, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Sicherung der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in ärmeren Ländern unterstützt werden. Der Klimaschutzbeauftragte Stefano Rossi freut sich über den Erfolg der Aktion. Er zeige, so Rossi, wie stark sich die Haller Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Entwicklung und somit auch für den Klimaschutz engagieren.
Schwäbisch Hall. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall, kurz WFG, ist nun eine von bundesweit 102 Erstberatungsstellen im Förderprogramm Unternehmenswert Mensch. Unternehmen aus dem Landkreis und der Region haben damit besonders kurze Wege für eine geförderte Beratung. Für diesen Status musste sich die WFG beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales bewerben. Dabei wurden neben den Erfahrungen in der Beratung und Abwicklung von Förderprogrammen vor allem auch fachspezifische Kompetenzen abgefragt. Die WFG habe sich bereits 2008 umfangreiche Kompetenzen angeeignet und sich intensiv mit den Folgen des demografischen Wandels auf die Personalarbeit beschäftigt, erklärte Landrat Gerhard Bauer. In Baden-Württemberg können Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten eine geförderte Prozessberatung in den 4 Handlungsfeldern Personalführung, Chancengleichheit und Diversity, Gesundheit sowie Wissen und Kompetenz erhalten. In diesen Bereichen erarbeiten professionell autorisierte Beraterinnen und Berater gemeinsam mit der Unternehmensführung und den Beschäftigten maßgeschneiderte Konzepte und Maßnahmen für eine erfolgreiche Personalpolitik. Bis zu 80% der Beratungskosten werden übernommen. Die Erstberatungsstelle ist dabei erste Anlaufstelle für die Unternehmen. Sie prüft die Förderfähigkeit der Unternehmen, ermittelt den Beratungsbedarf und gibt die sogenannten Beratungschecks aus. Mit diesen wird eine Förderung der Prozessberatungskosten möglich. Geschäftsführer Helmut Wahl freut sich, dass die WFG mit Hilfe von Fördermitteln die Unternehmen im Landkreis Schwäbisch Hall weiterhin intensiv bei ihrer Personalarbeit unterstützen kann. Finanziert wird das Programm Unternehmenswert Mensch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. I've been searching for the answers, but in everything they've sold, my eyes wander like two lost soldiers who've already lost hope. But when they finally lock to something with the desire that it's home, they'll only realize they're forgotten, they'll disappear yet still alone. If all we did was intake care, never gave a thought to why it's there, there'd be no idea of what's above. Just here, just now, just above. I always keep my mind open, but the air dries until
ist bekanntlich der Schlüssel zur Integration. Damit diese gelingt, benötigt es kompetente Lehrkräfte und ein gutes Integrationskonzept. In den letzten Monaten kamen auch im Landkreis Schwäbisch Hall zahlreiche Kinder und Jugendliche von Flüchtlingen in die Schule, um Deutsch zu lernen und am Unterricht teilhaben zu können oder gar einen Schulabschluss zu absolvieren. Aline Kinzi und Merle Flachsbart sprachen mit Elke Zaulich, Lehrerin an der Gesamtschule im Schulzentrum West in Schwäbisch Hall, über die Integration von Flüchtlingskindern in einen deutschsprachigen Unterricht. Dabei ging es um die individuelle Einteilung der Kinder in Klassen, um angewandte Unterrichtsmethoden sowie um zukünftige Wünsche von Elke Zaulich für das Integrationskonzept an ihrer Schule.
Frau Zaulich, Sie sind eine der beiden Lehrerinnen an der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West, die mit Flüchtlingskindern zusammenarbeitet. Wie viele Flüchtlingskinder werden denn an Ihrer Schule unterrichtet?
Im Moment sind in der Vorbereitungsklasse 36 Schülerinnen und Schüler angemeldet.
Und in welchen Klassenformen werden die Kinder an der Gesamtschule unterrichtet? Sind sie getrennt von den deutschen Schülern?
Oh, das kann ich nicht mit einem Satz so schnell beantworten. Also wenn die Schüler zu uns an die Schule kommen, werden sie einer Regelklasse zugeteilt. Das heißt also von den Klassen 5 bis 9 bekommen sie eine Klasse und haben aber am Anfang erstmal sehr viel Deutschunterricht in der Vorbereitungsklasse. Dafür wird für jeden Schüler und für jede Schülerin extra ein Stundenplan erstellt.
Also erfolgt die Einteilung der Schüler in die Klassen nicht nach Alter oder Sprachkenntnis, sondern für jeden Schüler einzeln?
In die Regelklassen werden sie schon nach dem Alter eingeteilt. Also wir schauen dann einfach, was passt altersmäßig, welche Klassenstufe passt für dieses Kind. Und dann wird entschieden, ja, hat er schon Vorkenntnisse in der deutschen Sprache, dann kommt er nur mit einigen Stunden dann vielleicht in den Förderunterricht in der Vorbereitungsklasse. Aber die meisten Schüler, die jetzt kommen, haben wenig oder gar keine Deutschkenntnisse. Das heißt, sie sind am Anfang fast die meiste Zeit in der Vorbereitungsklasse, um Deutsch zu lernen.
Und abgesehen von den Sprachkenntnissen, auf welchem Bildungsniveau befinden sich die Kinder in der Regel, wenn sie nach Deutschland kommen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist auch ein Problem, das wir am Anfang gar nicht richtig erfassen können. Die Kinder kommen oft ohne irgendwelche Zeugnissen aus ihren Heimatländern. Und es stellt sich dann eigentlich im Laufe der Zeit heraus, also wir sind ja wirklich eine Klasse, die in eine Gesamtschule passt. Also wir haben Kinder drin, die Förderbedarf haben, und wir haben Kinder drin, wo wir sehen, die schaffen irgendwann das Abitur hier in Deutschland.
Mit welchen Methoden wird denn bei Ihnen im Unterricht gearbeitet?
Das ist sehr vielfältig. Es läuft viel über ein Lehrwerk. Also die Kinder bekommen von uns ein Deutschlehrwerk, wenn sie hier anfangen. Wir haben uns da auf unterschiedliche Bücher und Verlage einfach festgelegt, schon seit vielen Jahren. Haben ein bisschen was für die jüngeren Kinder, das nennt sich das neue Deutschmobil. Und jetzt etwas für die älteren Schüler. Das heißt Prima Plus, und anhand dieser Lehrwerke unterrichten wir die Kinder. Also es geht einfach los mit Begrüßung, mit Vorstellung, mit Themen über Familie, Schule und so weiter. Also sie arbeiten viel mit diesen Lehrwerken, und dann natürlich ist das Sprechen ein ganz großer Bestandteil des Unterrichts.
Und der Unterricht ist immer auf Deutsch oder unterrichten Sie auch auf anderen Sprachen?
Wir können nur auf Deutsch unterrichten. Das geht gar nicht anders. Also bei der Vielfalt der Sprachen, die wir in der Klasse haben, läuft alles über Deutsch.
Und sind Sie bei der Arbeit mit Ihren Schülern auch eventuell schon auf Probleme gestoßen?
Also ich würde sagen, da gibt es zu den deutschen Schülern keine Unterschiede. Wir haben natürlich auch immer mal wieder verhaltensauffällige Schüler dabei. Aber man kann jetzt nicht sagen, in der Vorbereitungsklasse mit den ausländischen Schülern ist es so und in den Klassen mit den deutschen Schülern ist es anders. Das sind alles Kinder und mit ihren individuellen Eigenheiten. Die einen sind schwieriger, die anderen sind ganz brav und pflegeleicht. Also ich denke, das ist in jeder Klasse gleich.
Ja. Und Sie bekamen ja mit Sicherheit auch Vorgaben, wie die Integration der Flüchtlingskinder in der Schule erfolgen sollte, oder?
Vorgaben in dem Sinne nicht. Wir haben ein Konzept seit vielen Jahren an unserer Schule und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also gerade mit dieser schrittweisen Eingliederung in die Regelklassen und erstmal den Grundlagen schaffenden Stunden in der Vorbereitungsklasse haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sie würden sich also keine Veränderung an dem Integrationskonzept wünschen?
An unserer Schule würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht die Klassen auch ein bisschen mehr altersmäßig trennen können. Also bis jetzt war das sehr schwierig. Wir haben also Schüler von der 5. bis zur 9. Klasse in einem Raum oft sitzen. Und wenn ich sage 9. Klasse, dann sind es manchmal auch Schüler, die dann schon 17 oder 18 sind, weil ja oft das wirkliche Alter gar nicht erkennbar ist. Oder wir uns einfach auf die Angaben in den Unterlagen der Schüler verlassen müssen bei der Anmeldung. Also da würden wir uns schon wünschen, wir könnten das ein bisschen besser teilen. Und wir sind jetzt ganz froh, dass wir nächste Woche dann eine neue Kollegin an die Schule bekommen, die mit in der Vorbereitungsklasse arbeiten wird, sodass wir da vielleicht die Möglichkeit haben, dann jetzt auch das ein bisschen getrennt zu unterrichten.
Times.
Göringen sind die Vorbereitungen für die 26. Landesgartenschau in Baden-Württemberg in vollem Gange. Unter dem Motto »Der Limes blüht auf« wird am 22. April die Anlage am Teilstück des UNESCO-Welterbes eröffnet. Merle Flachsbart und Aline Kinzi sprachen für Focus Südwest mit Silke Amann, Presse- und Öffentlichkeitsreferentin der Landesgartenschau, über den Verlauf der Vorbereitungen, das Programm und die Anlage, die Öhringen den Besuchern zu bieten hat.
Seit vielen Monaten laufen die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau 2016 in Öhringen. Ab dem 22. April können sich die Besucher die Landesgartenschau anschauen. Ein solches Ereignis wie die Landesgartenschau ist mit großem Organisationsaufwand und hohen Kosten verbunden. Läuft alles nach Plan bei den Vorbereitungen oder ergaben sich bereits Probleme?
Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alles rechtzeitig fertig bekommen. Die bisherigen Bauarbeiten sind sehr gut verlaufen. Wir hatten 2 milde Winter. Wir sind wirklich gut im Zeitplan und haben keine nennenswerten Probleme und haben wirklich große Lust, das am 22. April zu eröffnen.
Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn bei der Landesgartenschau?
Wir sagen seit Anfang an eine Zahl, das sind die 750.000 Besucher, die wir erwarten. Und nach dem bisherigen Verlauf des Vorverkaufs können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir das auch erreichen werden. Wir haben jetzt bereits durch das gute Weihnachtsgeschäft unsere Mindestverkaufmenge für den Vorverkauf, die 10.000 Dauerkarten, erreicht. Der Kartenvorverkauf in der ersten günstigen Phase dauert noch bis 22. Januar. Da lohnt es sich wirklich, noch für die Dauerkarte sich einfach zu überlegen, ob man das jetzt schon bezahlen möchte.
Seit dem 10. Januar 2016 kann man sich auf der Homepage über das bevorstehende Programm informieren. Können Sie uns einen Überblick über die verschiedenen Kategorien von den Veranstaltungen geben?
Nicht nur Gartenfreunde sollen in Öhringen auf ihre Kosten kommen, sondern mit rund 2500 Veranstaltungen haben wir wirklich ein Programm für ein traumhaftes Sommerfest. Es gibt große Konzerte mit Stars wie Karat oder Max Mutzke. Wir haben aber auch Kulturreihen, Geschichte, wir haben Sportvergnügen, Kochen, Genuss, Wein. Wir bedienen wirklich alle Sparten, damit sich alle Besucher hier bei uns wohlfühlen, Partys, großes Kinderprogramm, internationale Woche, Trachtenfest, Polizeitag, Literaturreihen am Abend, Open-Air-Konzerte am Ornstrand. Also ich kann das alles gar nicht aufzählen. Das geht wirklich durch alle Sparten der Unterhaltung und wir haben uns richtig viel einfallen lassen. Das wird absolut fantastisch und einmalig hier in Hohenlohe.
Dann ist mit Sicherheit für jeden was geboten. Auf welche Programmpunkte freuen Sie persönlich sich am meisten, Frau Amann?
Also ganz wunderbar werden sicherlich unsere großen Römerfeste. Das passt ja zu Öhringen, zur Geschichte der Stadt, am Limes, am UNESCO-Welterbe und damit natürlich auch ganz wunderbar zu unserem Motto, der Limes blüht auf. Das war ganz klar, dass wir hier einen besonderen Bezug zu den Römern herstellen wollen und deswegen haben wir diese 5 großen, prächtigen Feste hier organisiert. Das werden farbenprächtige Gruppen sein, Handwerker werden sich hier präsentieren. Es gibt einfach den ganzen Tag dann hier überall auf dem Gelände was zu sehen. Da freue ich mich richtig drauf.
Auf dem Bürgerempfang der Stadt Öhringen fand ja eine Preisverleihung statt mit einem ganz besonderen Wettbewerb. Was wurde dort ausgezeichnet?
Wir haben hier einen sehr rührigen Freundeskreis mit jetzt über 2000 Mitgliedern. Und das dritte Projekt dieses Freundeskreises drehte sich um Parkbänke hier für unser großes Gelände. Und wir hatten unterschiedliche Kategorien, einmal die Profis und einmal Azubis. Hier gab es eine Ausschreibung, es sollten Parkbänke für uns, für die Landesgartenschau hergestellt werden und da haben sich einfach die Azubis, die Firmen, beteiligte Schulen, also wirklich grandiose Entwürfe einfallen lassen. Das hat großen Spaß gemacht bei der Preisverleihung. Da waren sehr viele Gruppen vertreten. Wir hatten 7 von diesen zum Teil sehr, sehr schweren Bänken aufgebaut. Alle konnten sehen, welches Engagement, welche Lust hier im Hohenlohe-Kreis besteht, um einfach ein Teil der Landesgartenschau zu werden. Also das ist ein tolles Zeichen für das Miteinander und die Bänke werden natürlich aufgebaut und die sind farbenprächtig, witzig, große Räder, bunte Stelen, sogar der Sitz einer alten Rolltreppe ist da drin verbaut. Also sehr kreativ, ganz originell und auf jeden Fall schon mal auch ein tolles Ausflugsziel für die Besucher.
Für die Landesgartenschau wird ja insgesamt recht viel gebaut und angefertigt. Ein wichtiger Aspekt bei der Planung sollte auch die Nachhaltigkeit sein. Was passiert mit der Anlage und dem gesamten Material nach der Landesgartenschau?
Unser Landesgartenschau-Gelände liegt ja sehr stadtnah und ein Teil davon, der historische Hofgarten, war schon immer sehr groß in Benutzung der Bewohner hier aus Öhringen. Insofern wird das natürlich auch weiterhin ein Garten sein, ein grünes Wohnzimmer für die Öhringer. Der neu geschaffene Landschaftspark in der Kappelaue, der wird als Parkanlage weiter genutzt. Es sind dort viele neue Wege angelegt, Radwege wurden erneuert. Dieses Gelände kann dann richtig schön für Ausflüge genutzt werden und ist ein stadtnahes Erholungsziel. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das nach Ende der Landesgartenschau erst richtig zur Geltung kommen wird, hier in der direkten Verbindung mit der Stadt Öhringen.
Und wieso fiel die Wahl auf Öhringen? Was zeichnet Öhringen als Standort der Landesgartenschau aus?
Öhringen ist eine relativ kleine Stadt für eine Landesgartenschau, aber die Jury hat bei der Vergabe der Landesgartenschau erkannt, dass hier sehr großes Potenzial liegt. Wir haben die Besonderheit mit dem Limes, mit dem UNESCO-Welterbe, das ein Stück weit direkt auf dem Gelände der Landesgartenschau verläuft. Wir haben hier den historischen Hofgarten, der über 300 Jahre alt ist. Und in diesem Zusammenspiel, es wurde ein entsprechendes Konzept vorgelegt, in diesem Zusammenspiel hat einfach Öhringen überzeugt. Und ja, es zeigt sich, dass das Potenzial auch richtig ausgeschöpft wurde und eine wunderbare Ausstellung die Bauarbeiten krönen wird.
Wie ist denn die Stimmung unter den Bürgern in Öhringen? Freut man sich auf die Landesgartenschau?
Also einen besseren Beweis für die gute Stimmung hier direkt in Öhringen, aber auch im Hohenlohe-Kreis hat man jetzt beim Bürgerempfang der Stadt gesehen. Wir waren wirklich überrascht, dass fast 1000 Menschen in diese kleine Halle gekommen sind. Das war wirklich voll und man hat gespürt, die Menschen freuen sich. Sie wollten ganz nah dabei sein, wollten Stimmung aufnehmen, wollten einfach schon mal sehen, was alles geboten wird. Wir haben ein bisschen den Schwerpunkt auf das Programm gelegt beim Bürgerempfang. Der Online-Kalender ist jetzt auf der Homepage und da konnten einfach die Besucher jetzt am Wochenende schon mal erleben, was hier alles passieren wird. Das Gelände wird an manchen Wochenenden wirklich voll sein, weil wir große Events haben und das sollte sich einfach keiner entgehen lassen. Das wird für die Region hier ein Jahrhundertereignis. Der Hohenlohe-Kreis steht hinter uns, überall sind die Stelen aufgebaut. Sie haben es vielleicht schon selber bemerkt, diese bunten Limes-Stelen gehören zum Logo der Landesgartenschau und wir haben über 10.000 Stück davon, auch außerhalb in Nachbarkreisen, Main-Tauber, im Kreis Heilbronn, Schwäbisch Hall, überall sind diese Limes-Stelen und machen einfach aufmerksam. Hallo hier, passiert Großartiges, seien Sie alle dabei.
Ja, das klingt sehr positiv. Beeinflussen aber vielleicht die rechtsextremen Samstagsdemonstrationen und deren Gegendemonstrationen vielleicht auch die Vorfreude auf die Landesgartenschau?
Nein, also das können wir gar nicht sehen, sondern es ist eher so die Stimmung, jetzt erst recht möchten wir einen Raum zeigen, in dem man Lebensfreude, Gemeinsamkeit und natürlich auch Weltoffenheit präsentieren kann. Unser Gelände steht allen offen, die sich freundlich und ja auch anständig benehmen möchten. Wir haben da gar keine Bedenken und sagen einfach herzlich willkommen in Öhringen. Jeder, der Spaß haben möchte, der sich an Blumen, an Gärten, an schönen Anlagen erfreuen möchte, der ein neues Öhringen erleben möchte, der ist herzlich willkommen.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Merle Flachsbart,
Aline Kinzi,
Miro Ruff und Ralf Snuraba.
Alle Infos zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Wally, Wally, Play, Wally, Play, Ratta!
Fokus Südwest.